Was bedeutet das in Zahlen, wenn man sagt, der erfolgreichste App-Launch?
In Zahlen bei uns bedeutet das 100.000 Nutzer nach 6 Stunden.
Heute sprechen wir mit Dave, dem wahrscheinlich erfolgreichsten YouTuber Deutschlands. Gemeinsam blicken wir zurück auf den Launch seiner neuen Cashback-App Save It.
Die letzten Minuten vor dem Live-Gang, die letzten 10 Monate channeln alle in diesem Moment.
Wir klären auf, wie Dave zu seiner App-Idee gekommen ist und wie er sich von Anfang an die besten Cashback-Deals sichern konnte.
Weil alle Deals, die wir zum Start angeboten haben, waren Deals, die wir verhandelt haben, ohne Nutzer auf der Plattform zu haben und ohne überhaupt eine App öffentlich zu haben.
Dave erzählt uns, welche Vision er mit Save It verfolgt und gibt einen Einblick in die Finanzstruktur hinter seinem Startup.
Wir wollen über Cashback hinaus die eine Spar-App sein, in der du auch im Offline-Markt sparen kannst.
Und last but not least verrät er uns, welche bekannte Persönlichkeit sein Wunschinvestor wäre.
Ja, mein eigentliches Ziel wäre es, als Anteilseigner drin zu haben.
Werbung. Hallo ihr Lieben, diesmal Werbung in eigener Sache. Wir liefern ja das ganze Jahr Content und laden unsere liebsten und inspirierendsten Unternehmen ein. Und genau diese Unternehmen oder zumindest viele davon haben dieses Jahr mitgemacht bei der Snoxalting Adventsbox. Nämlich unter anderem Rosenthal, B-Drop, The Sysplis, Happy Brush. Und wir haben diese Box rausgebracht, nicht weil wir mehr Umsatz machen wollen, sondern weil wir was Gutes machen wollen. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun könnt, dann kauft diese Box. Wir machen damit wirklich keinen Cent Umsatz, sondern spenden alles an die Tony Garn Foundation und damit an Mädchenbildung in der Subsahara-Region. Das würde uns super freuen, wenn wir es schaffen, mit diesem Podcast gemeinsam noch einen Mehrwert zu schaffen am Ende des Jahres und da eine kleine Spende zusammen bekommen. Und unter allen Boxbesitzern, und es gibt übrigens noch 200 Boxen, wird ein Sushi-Bike am 27.12. verlost. Also die Gewinnchancen stehen da auch noch ganz gut. Deswegen vielen, vielen Dank, wenn ihr da mitmacht. Es wird uns sehr, sehr freuen, wenn als kleines Dankeschön ihr diese Box kauft und damit auch noch was Gutes tut. Es sind 11 Produkte drin, hat einen Warenwert von 125 Euro und übrigens hättet ihr auch schon 11 Weihnachtsgeschenke. So, das als kleiner Tipp. Und die Box gibt's unter snox.com/Adventsbox. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören das ganze Jahr und das war's auch schon von mir.
Werbung Ende.
Dave, geil, dass du da bist.
Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, natürlich. Wie geht's dir? 4, 5 Wochen jetzt nach dem Launch von Save It. Wie ist deine Gefühlslage?
Ach, es ist stressig, es ist schön, es ist erleichternd. Der Launch ist durch. Man hat lange Zeit und viel Arbeit und Gedanke in was reingesteckt. Und die ganze Arbeit abseits der Öffentlichkeit ist dann natürlich nochmal was anderes, wenn die Uhr dann Release Day schlägt und man merkt, okay, jetzt kommt tatsächliches Feedback, jetzt sind die Leute tatsächlich auf der App, ist alles stabil und so weiter. Diese sehr aufregenden 1, 2, 3 Tage sind durch und jetzt normalisiert sich die Arbeit wieder und man kann sich auf das fokussieren, was so ansteht und was man machen will, was man verbessern will. Also bin ganz froh, dass der Release und die gesamte Zeit durch ist. So schön und aufregend das war, bin ich doch happy, jetzt wieder so ein bisschen im Alltag anzukommen.
Der erfolgreichste App-Launch der deutschen App-Store-Geschichte.
Das haben wir zumindest nach unseren Recherchen so gedacht. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Nach unseren Recherchen ist das so. Ist völlig verrückt.
Was bedeutet das in Zahlen, wenn man sagt, der erfolgreichste App-Launch?
Nach unseren Informationen war die Hyped-App von Trimax, also Influencer-Kollegen, der zuletzt erfolgreichste Launch mit 100.000 Nutzern in 24 Stunden. Und in Zahlen bei uns bedeutet das 100.000 Nutzer nach 6 Stunden und 145.000 Nutzer in den ersten 24 Stunden, glaube ich.
Wie habt ihr das geschafft? Das ist für mich jetzt die große Frage.
Ja, das Schöne ist ja, dass ich eigentlich gar kein Unternehmer, Startup, Gründer, was auch immer bin. Eigentlich bin ich Influencer, bin ich Creator, mache YouTube-Videos und habe den Unternehmensaufbau, meine Idee, die gesamte Entwicklungsphase auf YouTube begleitet. Und das ist im Prinzip die Magie dahinter. Wir haben ganz bei den Basics gestartet und haben den Leuten aufgedröselt, was ist B2B, was ist B2C und probiert wirklich jeden abzuholen, weil am Ende Videos für die sehr spitze Zielgruppe von eh schon Startup-Interessierten zu machen, das ist kein Problem, aber das ist eben nicht die breite Masse, mit denen man irgendwie solche Zahlen drehen kann. Und ich glaube, das Erfolgs Geheimnis dahinter war am Ende, dieses gesamte Thema für die breite Masse greifbar zu machen. Auch für diejenigen, die sich sonst eigentlich nicht für Startups interessieren.
Wie viel Bock hatte deine Community und vielleicht auch generell so diese Social-Media-Community auf das ganze Thema Startup? Weil ich habe in den vergangenen Monaten, Jahren eigentlich keinen krass erfolgreichen Mainstream-Versuch erfolgreich gesehen, außer Höhle der Löwen. Also das hat ja mega geklappt, aber alles danach gab es ja bei ProSieben irgendwie, wie hieß sie, die goldene Idee oder irgendwie so ein Schwachsinn, gab es ja ganz viele Versuche, aber nichts hat so richtig geklappt und ich bin ja auch in Anführungszeichen so B2B-Influencer und rede darüber viel und cool und gehöre da auch zu den Reichweitenstarken, das ist nice to have, aber im Verhältnis zu einer Reichweite, die du hast, ist es halt gar nichts. Also es ist eine winzige, winzige Nische und deswegen fand ich das so einen krassen, sag ich mal, auch Aha-Effekt. So krass, Dave hat es geschafft, ich glaube, 4 oder 5 Videos zu machen, alle 500.000 plus minus Views. So krass, das scheint die breite Masse auch zu interessieren. So, wie ist da dein Gefühl? So, glaubst du, da wird auch mehr kommen? War das jetzt einfach, weil die dich als Person so feiern? Wie war da dein Eindruck?
Ich glaube, der große Vorteil, den die gesamte Startup-Welt jetzt hat, ist, dass mehr Creator in den letzten Jahren gerne auch als Gründer gesehen werden wollen. Man sieht das, wenn man in Elis, einer der größten Streamer momentan in Deutschland, wenn man in Elis Insta-Bio schaut, da wird nicht mehr aufgelistet, wie viele YouTube-Abos habe ich, sondern in welchen Firmen ist er überall Anteilseigner. Da steht CEO VitaVate, Co-Founder, Klamottenmarke, Co-Founder, Perform All, meine App und so weiter. Also die gesamte Creator-Bubble hat sich in den letzten Jahren dahin entwickelt, Unternehmer und Gründer sein zu wollen und hat das damit der breiten Masse auch schon irgendwie verständlicher gemacht. Und ich glaube, dass am Ende ich davon sehr stark profitiert habe. Also, dass es schon Leute vor mir in der Creator-Bubble gab, die den Weg für mich geebnet haben, die den Leuten das Thema näher gebracht haben und ich bin am Ende reingekommen und habe es vielleicht nochmal zusammengefasst und habe es vielleicht so aufgedröselt, dass es auch ein bisschen mehr eine Anleitung sein könnte, viel mehr als, hey, ich habe jetzt die Firma gemacht und die ist jetzt da, sondern so haben wir es gemacht, für die Unternehmensform haben wir uns entschieden, aus dem und dem Grund haben wir uns für die Unternehmensform entschieden und das ist einfach in den Köpfen von vielen jungen Leuten, die ja die Hauptzielgruppe ist, die wir bespielen, ein Riesenthema, was mache ich mit meinem Leben, was fange ich mit meinem Leben an, wohin soll es gehen und man hat die großen Vorbilder von Creatoren, von Popstars, von reichweitenstarken Leuten irgendwie vor Augen und ich glaube, viele Leute streben nach selbstbestimmtem Leben und Arbeitsleben, nach Selbstständigkeit und das Thema ist nicht mehr so weit weg, wie es vielleicht vor ein paar Jahren war, auch wegen eurer Arbeit, weil es den Leuten zugänglich gemacht wird. Also Unternehmensaufbau ist, wenn man ein paar Jahre oder ein Jahrzehnt zurückgeht, das ist im linearen Fernsehen, das war kein Thema. Dann hat das lineare Fernsehen mit Höhle der Löwen und so angefangen, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen sensationsgetrieben, was ist jetzt das eine große Ding und da geht es nicht um die Background-Infos und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir als Creator da jetzt den einfachen Einstieg geben können und es gibt einfach unfassbar viele Leute, die danach suchen und die nach einem Händchen suchen, das sie da durchführt und Informationen gibt, wie man das selber schaffen kann, wie man selber irgendwie was macht, ohne dabei auf einen Arbeitgeber angewiesen zu sein, um es jetzt ganz hart zu sagen. Ne? Das heißt nicht, dass jetzt jeder selbstständig sein will, aber ich glaube, es gibt schon deutlich mehr Leute, die selbstständig sein wollen, als noch vor ein paar Jahren.
Es gibt ja viele unterschiedliche Gründe von Creatoren, glaube ich, und Influencern, warum sie noch eine eigene Brand gründen, ein eigenes Produkt rausbringen. Was würdest du sagen, was war für dich der Grund oder was siehst du aber auch gleichzeitig irgendwie vielleicht so als Gro von allen? Warum machen sie das zum Schluss? Also ist es, dass viele irgendwie das Gefühl haben, sie werden irgendwie für das Creator-Dasein belächelt, sie können mehr, es wird irgendwie falsch dargestellt in der Gesellschaft oder als zu einfach und deswegen bringt man was raus? Oder ist es diese Langfristigkeit, dass man irgendwie einfach was rausbringen möchte, was vielleicht noch länger lebt, als jeden Tag neuen Content zu produzieren und davon abhängig zu sein?
Also der letzte Punkt, den du genannt hast, mit etwas auf die Beine stellen, das eigene Creator-Dasein überlebt definitiv. Das ist mit Sicherheit für jeden von uns ein Grund, die aktuell große Reichweite zu nutzen, um einen Grundbaustein zu setzen für eine Firma, die lange überleben kann, die vielleicht auch zu veräußern ist. Das muss man auch sagen. Also der eigene YouTube-Kanal ist nicht zu veräußern, wenn man irgendwann sagt, ich möchte nicht mehr vor der Kamera stehen. Die Kanäle leben von den Gesichtern, von den Personen und da gibt es nichts zu verkaufen. Eine Firma, die man aber mit der Reichweite aufgebaut hat, die ist natürlich irgendwann zu veräußern. Ne? Irgendwas, was über die Reichweite hinaus funktioniert. Das ist mit Sicherheit ein Grund für viele Leute. Mein Grund, und das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, war aber ein anderer. Ich habe dann nach einem Thema gesucht oder nach einer Idee gesucht, um eine Ich habe ein Startup gegründet Serie zu füllen. Also mein Beweggrund, das zu machen, war, weil ich YouTube-Content gesucht habe, weil das ist das eine Ding, für das ich wirklich brenne. Das heißt nicht, dass ich nicht für Unternehmensgründungen, für Startup und so weiter brenne. Keine Frage, sonst hätte ich das nicht gemacht. Aber am Ende lebe ich wirklich und atme ich YouTube. Und ich habe mich über ein Jahr lang gefragt, was ist eine Idee, die so gut sein könnte, dass sich das wirklich für eine Serie eignet. Dazu muss man wissen, auf meinem Kanal gibt es kein einzelnes Thema, das ich bespiele. Ich habe mal eine alte Wohnung gekauft, die saniert, renoviert, mich um 3D-Pläne gekümmert, das mit der Community gemeinsam gemacht, das am Ende dann aber auch handwerklich selber umgesetzt. Dann baue ich mal ein Auto um, dann Sachen, die überhaupt nichts mit Handwerk zu tun haben, sind irgendwie kleine Methoden, Geld zu verdienen, die auch Anhaltspunkt für die Zuschauer sein können, wie sie an Kohle kommen. Also es dreht sich schon irgendwie immer um Geld, aber um sehr verschiedene Facetten. Mal Immobilien, mal Aktien, mal Startup eben. Und das war die logische Schlussfolgerung. Am Ende ist es viel mehr geworden als jetzt nur diese eine Serie, ne? Weil wenn ich etwas machen möchte, das mich und mein YouTube-Kanal überlebt, dann gehört da auch mehr zu, als jetzt nur 5 Videos zu produzieren und es dann dabei sein zu lassen. Aber das war der eigentliche Grund, wieso ich überhaupt diese Idee hatte und danach gesucht habe und das angestrebt habe, ein Startup zu gründen.
Weltweit mit das krasseste Beispiel gerade von, ich sag mal, Creator-Brands, finde ich Skims von Kim Kardashian. Also es gibt, glaube ich, keine Marke, die ein Creator in erschaffen hat, die so groß geworden ist. Glaube ich gerade, Firmenbewertung 4,5 Milliarden. Ich war gerade in New York und L.A., überall Werbung für Skims mit Swarovski zusammen, irgendwie NBA Official Partner. Also da sieht man ja auch in den USA wahnsinnige Megatrends, die das Ganze, sage ich mal, sehr dahin geschiftet haben. Was mich bei diesen ganzen erfolgreichen Beispielen extrem wundert in dem Sinne. Mr. Beast hat ja auch mit Feastables hat er auch ein Konsumprodukt gemacht und so, ich sag mal, in der Theorie des Playbook, was man machen sollte in der Theorie, ist am besten ein Produkt, was einen relativ günstigen Einstieg hat, weil oft sind ja die Community auch junge Leute, die können sich jetzt kein 200-300 Euro T-Shirt, whatever, leisten und eher Konsumprodukte, wo man was kaufen kann, was man physisch auch in der Hand hat. Und umso erstaunlicher fand ich es, dass du eine App rausgebracht hast und die dann auch so erfolgreich war. Ich glaube, es wäre um vieles leichter gewesen, eine Klamottenmarke rauszubringen oder eine Schokolade oder was es auch immer ist, so wie man das bei den Großen sieht. War das für dich, glaubst du, auch wirklich ein Nachteil, weil das auch deutlich komplizierter, wir kommen ja auch gleich, was die App eigentlich macht, viel zu komplizierter zu erklären? Oder war das in der Auswahl für deine Storyline, war das wichtig, dass du überhaupt irgendwie 4 Folgen draus machen konntest? Weil sonst, okay, eine Klamottenmarke gibt's halt auch schon viel in Deutschland mit Justin und allem Möglichen. Wie war da dein Gedanken gegangen? Weil du hast ja wahrscheinlich schon auch in die USA geschielt. Was machen da andere große Creatoren?
Ja, absolut. Das Thema Accessibility, was du angesprochen hast, mit einem günstigen Einstieg, das bespielen wir mit einer App natürlich vollkommen, ne? Also bei uns ist der Einstieg für einen registrierten Nutzer 0 Euro und 3 Klicks entfernt, nicht mal auf eine Bestellung warten, nicht mal irgendwie was zurückzuschicken. Also wenn es darum geht, jetzt zum Start beeindruckende Zahlen zu schreiben, dann ist eine App, ist Software the way to go, ne? Weil wir einfach super schnell die Leute von YouTube irgendwie in die eigene App bekommen und da was machen können. Also in dem Punkt ist Software wahrscheinlich das eine Ding, wo man am meisten mit der Faust auf den Tisch hauen kann, um einmal dicke Zahlen zu schreiben. Zweiter Punkt, Textilien zu machen, Dinge zu machen, die schon gemacht wurden, definitiv, da gibt es weniger drüber zu erzählen, weil es schon eine Menge Leute vor mir gab, die das gut aufbereitet haben und die schon für das Thema stehen, wie ein Justin. Und da geht es nicht mal darum, dass ich mich da irgendwie nicht reinzwängen möchte oder nicht glaube, dass man da auch mitmischen kann. Aber das Thema wurde über Jahre jetzt einfach schon krass bespielt und es wäre nichts Neues gewesen. Am Ende war das aber gar keine bewusste Entscheidung für, okay, Software, Consumable-Produkt oder Textilien oder was auch immer, sondern ich habe grundsätzlich nach einer Idee gesucht, an die ich tatsächlich glaube und vor allem die ein paar Punkte erfüllt, die Skalierung des Unternehmens einfacher machen. Consumables, und das habe ich in den Videos auch aufbereitet, haben das Riesenproblem von der Internationalisierung im Sinne von Lagerung, verschiedene Ingredients, die in verschiedenen Ländern verschieden behandelt werden, also Abnahmen, Lagerung, selbst nur in Richtung Feastables, Mr. Beast, man hat Schokolade, du kannst es nicht einfach bei 30 Grad im LKW transportieren. Es funktioniert nicht, das Produkt kommt nicht so an. Geschweige denn alles, was gefroren ist, geschweige denn alles, was irgendwie besonders gelagert werden muss. Das sind alles Kosten, dazu würde man sich in das Haifischbecken der LEHs geben. Die einen sind vom Kopf aus gesteuert. Da hat man, weiß ich nicht, ich bin nicht gut genug informiert, aber ich glaube, Kaufland ist von oben herab gemanagt. Da spricht man einmal mit der Zentrale und die verteilen das nach unten. Beim Rewe, da gibt es hier in Köln alleine 18 verschiedene Betreiber. Ne? Da musst du bei jedem anklopfen, bei den anderen musst du ins Sortiment und die Store-Betreiber müssen das dann nochmal wieder aufnehmen. All das ist bei Software nicht. Da ist die Accessibility auch für uns an den Kunden deutlich einfacher. Da ist eine Übersetzung der App im Prinzip alles, was wir machen müssen, um sie anderen Leuten in anderen Ländern und Sprachen zur Verfügung zu stellen. Abseits davon, dass wir die dann natürlich auch noch wirklich an Mann bekommen müssen. Aber am Ende hatte ich einfach Glück, dass die Idee, die ich hatte, Software war und uns all diese tollen Möglichkeiten hoffentlich langfristig im Unternehmensaufbau gibt.
Ich glaube, du musst uns noch mal ganz kurz mitnehmen, was deine App kann, weil es wird bestimmt den einen oder anderen geben, der sie noch nicht runtergeladen hat. Vielleicht kann man es parallel machen. Ich habe es ausprobiert, es geht sehr schnell. Man hat sie innerhalb von einer Minute. Dann kann man sich parallel vielleicht mal zur Folge ein bisschen durchklicken. Aber ich glaube, du am besten beschreibst es nämlich auch du, weil es ist gar nicht so einfach, glaube ich, zusammenzufassen, wer da wo mitverdient und was die App eigentlich macht.
Grundsätzlich habe ich, wie gesagt, nach der Idee gesucht, die ich irgendwie in App-Format, mit der ich auch eine Serie füllen kann und so weiter. Und ich habe mich gefragt, was hat in den letzten Jahren in Social Media für Creator gut funktioniert? Also was war so ein gutes Tool, dass Creator bereit waren, unbezahlt Werbung zu machen? Also quasi einen Performance-Deal. Das ist super ungewöhnlich im Creator-Dasein, weil eigentlich lässt man sich die Reichweite bezahlen. Man ist kein Vertrieb. Es wird geguckt, wie viel Views macht irgendein Kanal und dann wird anhand der Views hochgerechnet, wie teuer die Werbung ist. Das wird aus Sicht der Werbetreibenden probiert immer ein bisschen rumzudrehen, aber Creator sind kein Vertrieb, ob die Leute im Checkout verloren gehen, weil der Checkout auf einer Website nicht gut genug ist oder das Pricing nicht gut genug ist, ist den Creatern am Ende egal und deswegen sind viele davon nicht bereit, Performance-Deals zu machen, sondern lassen sich mit Fixbeträgen für ihre Werbung bezahlen. Mit Ausnahmen in den letzten Jahren von Creator Codes. So ist es umgangssprachlich dann genannt worden, weil Fortnite das so genannt hat. Fortnite, das erfolgreichste Computerspiel der letzten Jahre, auch auf iPhone, auf dem Rechner, auf der Nintendo Switch, auf der PlayStation, überall accessible. Das Spiel ist komplett kostenlos, aber es gibt Skins, also Möglichkeiten, den Charakter und andere Teile des Spiels zu customizen, in andere Farben zu stecken. Und diese Customizables kosten eben Geld. Und mit dem Eintragen eines Creator-Codes von einem Creator konnte der Creator an den gemachten Umsätzen in Fortnite mitverdienen. Das hat so gut funktioniert, dass die Creator bereit waren, Werbung für ihren Creator-Code zu machen, weil es auch immer nur ein Satz war, hey, wenn ihr bei Fortnite was kauft, vergesst nicht meinen Creator-Code Montana Black, meinen Creator-Code Papa Platte, was auch immer, einzutragen, sodass sie an den Käufen der Community mitverdient haben. Und da habe ich irgendwann drüber nachgedacht und gemerkt, irgendwie ist das komisch, dass es das nur in Fortnite gibt, weil Creator geben so viele Empfehlungen für Produkte, stehen für so viel, ne? Also man weiß genau, welcher Creator was mag und dann auch im selben Atemzug, was er empfiehlt. Aber es gibt keine Möglichkeit für die Creator mitzuverdienen, beziehungsweise nur Methoden, die sie nicht bereit sind, aktiv zu nutzen. Das wären bestehende Affiliate-Systeme, wie zum Beispiel Amazon Affiliate, was 2013, 2014 in der Creator-Szene super groß war. Also klickt meinen Link, guckt, welche SD-Karte ich benutze und das ist im Zweifelsfall auch die richtige für euch. Das hat aber genau wie der Fortnite Creator Code den großen Nachteil für die Community, dass sie überhaupt kein Incentive haben, den Affiliate-Link von jemandem zu benutzen. Bis auf, dass sie dafür die Empfehlung bekommen. Also kaufe ich eine SD-Karte über Papa Plattes Link, habe ich nichts davon. Kevin, also Papa Platte, bekommt einen Anteil des gemachten Umsatzes, aber ich als Käufer habe nichts davon, die Empfehlung dann am Ende tatsächlich zu nutzen. Und das habe ich dann kombiniert und habe gesagt, okay, bei welchem System profitiert der Customer am Ende tatsächlich? Und das ist bei Cashback-Apps. Also es gibt Cashback-Apps und es gibt bestehende Affiliate-Systeme, bei denen die Creator verdienen. Warum verbinden wir das nicht? Eliminieren so den Part von, wir bezahlen für Werbung bei Creatern, weil die Creator einfach durch einen Anteil an der ausgezahlten Provision verdienen und die Customer am Ende auch was von dem gemachten, einen Teil von dem gemachten Umsatz zurückbekommen. Und das ist im Prinzip die gesamte Idee der Basisfunktionalität von Save It. Das ist die Funktionalität, mit der wir live gegangen sind und mit der wir diese Erfolge einfahren konnten. Das ist bei weitem nicht das, was wir am Ende gerne noch machen möchten, aber da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden.
Können wir es vielleicht mal in einem ganz praktischen Beispiel durchspielen, was in deiner App quasi passiert. Also, ich habe mich da jetzt angemeldet und
wen hinterlegst
du? Lass uns noch weiter vorne anfangen. Du hast dich noch nicht angemeldet.
Okay. Mhm.
Dann, du guckst den Stream von Papa Platte oder von Montana Black oder guckst ein Video von mir, von wem auch immer. Und der Streamer bestellt sich Essen. Der ist 8 Stunden live, der wird irgendwann was essen und sagt, ey, ich bestelle mir jetzt Pizza doppelt Käse doppelt Mais, wie es Montana Black tut. Und sagt, hey, wenn ihr auch Pizza bestellen wollt, nutzt meinen Creator-Code bei Saveit und spart dabei Kohle beim Bestellen. Man lädt sich die App runter, klickt den Creator-Code Montana Black an, bestellt sich bei Lieferando oder bei Volt eine Pizza für 10 Euro und bekommt 50 Cent davon an Cashback in barem Geld wieder ausgezahlt. Also keine Fremdwährung, wie es bei Payback ist. Und ein Teil geht auch noch an Montana Black. Dann nochmal 10 Cent oder 20 Cent.
Bleiben wir mal bei der Pizza für 10 Euro. Ich kriege davon 50% als Cashback. Bedeutet, ich habe 50 Cent. Habe ich Prozent gesagt? 50 Cent kriege ich zurück als Cashback. Ich habe diese 50 Cent dann in der App quasi wie so ein PayPal-Guthaben stehen, oder? Ich muss die nicht wieder in einem anderen Shop einlösen oder für eine andere Pizza, sondern ich kann die mir wirklich quasi wieder abheben wie bei PayPal auf mein eigenes Konto.
Genau, ab 1 Euro.
Und wie viel bekommt dann Montana Black dafür, dass ich jetzt auch eine Pizza bestellt habe?
Die Provision ist zu 80-20 aufgeteilt, also die gesamte Affiliate-Provision, die gezahlt wird, geht zu 80% an den Customer zurück und zu 20% an den Creator. Wir als App nehmen uns zum Start nichts und das als Incentive, damit wir zum Anfang viele Creator mit drauf bekommen und wir quasi sagen, hey, wir teilen die Provision zwischen euch auf. Das kann sich langfristig ändern, wenn wir sagen, hey, wir würden jetzt auch ganz gerne was mit unserer App verdienen, aber zum Start bekommt der Customer 80% der Provision und 20% gehen an den Creator.
Also in dem Fall so 16 Cent oder sowas in die Richtung. Geht dann an Montana Black, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Wahrscheinlich nicht. Aber okay.
Wäre es aber nicht super spannend, auch rein vom Geschäftsmodell, das wissen zum Beispiel auch ganz viele nicht, die ganzen Broker, also Aktienhändler, verdienen gar nicht wirklich ihr Geld mit dem, dass ich eine Aktie kaufe oder verkaufe, sondern die verdienen das Geld mit dem Geld, was ich nicht ausgebe. Also wenn ich 100.000 Euro in meinem Depot liegen habe, 20.000 investiere ich immer, kaufe, verkaufe, aber da sind ja noch 80.000 und der, so ein Broker, auch ein Trade Republic und so weiter, die verdienen Geld damit, dass sie diese 80.000 anlegen, zu welchem Ding auch immer, und das ist die Marge. Es gibt der Weltmarktführer, ich weiß gerade nicht den Namen, macht nur so seine Kohle. Wäre das nicht auch ein super geiler Hebel, weil ich würde aus dem Bauch raus sagen, 80-90% der Leute heben dieses Cashback gar nicht ab. Oder erst wenn ich 100 Euro habe, dann buche ich es erst ab. Und bis dahin könnt ihr das irgendwie gerade in Zeiten gerade, wo die Zinsen wieder steigen, sowohl auf Creator als auch, sag ich mal, bei User-Seite, könnt ihr das Geld, diesen Cashback super geil und Cashflow positiv anlegen.
Da sind wir bei einem super spannenden Punkt, der eine Schwierigkeit und eine sehr gute Möglichkeit für uns mitbringt. Also alles, was du beschrieben hast, ist eine super Möglichkeit für uns, bringt aber die Schwierigkeit von Treuhandkram mit sich. Also wir rutschen damit in ein Problem, wo wir Geld verwalten von anderen Leuten, was wir gerade in unserem Fall nicht tun. Das ist quasi nur zwischengelagert, aber wir verwalten es nicht so richtig. Also das bedarf noch ein bisschen mehr Ausarbeitung, aber ja, Investmentmöglichkeit, und da kommen wir zur Aussicht unserer App. Wir wollen über Cashback hinaus die eine Spar-App sein, in der du auch im Offline-Markt sparen kannst, in der es viele, viele tolle andere Dinge, abseits von einem Cashback, das zwischen Creator und Customer aufgeteilt wird, haben wir viele tolle Ideen und da eben auch, und da sind wir auch schon konkret dran, eine Investmentmöglichkeit, bei der das ausgezahlte Cashback und vielleicht auch darüber hinaus Geld investiert werden kann. Und genau aus den Themen, die du genannt hast, das ist für die Broker ein super Geschäft. Für uns ist es auch ein super Geschäft, neue Kunden für Broker zu werben. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, ne? Aber das Cashback geht auch über tatsächliche Käufe hinaus und schnell in Richtung von Versicherungswechseln, Kontoabschlüssen und so weiter. Also es gibt unfassbar viele gute Möglichkeiten, die aber vor allem, wenn es um Geldverwaltung geht, sehr schnell in BaFin-Richtung rutschen, sehr schnell in Treuhand-Richtung rutschen. Da gibt es auch Abhilfe, da gibt es tolle White-Label-Lösungen, wo sich die White-Label-Geber dann um die ganze BaFin-Kontrolle sichern und man sich irgendwie nur an so eine API dran klemmt. Aber ja, es gibt unfassbar viele tolle Möglichkeiten, darauf aufzubauen und damit weiterzumachen. Und deswegen beharre ich auch die ganze Zeit darauf zu sagen, dass all das, was wir gerade anbieten, wirklich Basisfunktionalität ist. Für uns ist gerade das Wichtigste, die Leute in die App zu bekommen und am Ende dann so viele Leute zu haben, dass wir einen tatsächlichen Hebel haben, weil das muss man auch niemandem erzählen, wenn man mit Visa sprechen möchte, weil man eine tolle Idee für Visa oder Mastercard hat. Man sagt, ja, ich habe 30.000 Nutzer. Dann sagen die, ja, ist wunderbar, das machen wir, weiß ich nicht, in 2 Stunden an Neukontoabschlüssen. Kommt wieder, wenn ihr vernünftige Zahlen für uns habt. Deswegen ist der Stand jetzt gerade, das zu sammeln, das groß zu machen und dann Step für Step unsere Ideen weiter umsetzen zu können.
Werbung.
SEO war in den letzten Jahren, muss sagen, wir sind zwar gut im Performance-Marketing, aber SEO war echt immer ein Blindspot von uns, weil es dauert ja, bis man so krasse Ergebnisse hat. Wie der Zufall so wollte, hatten wir einen Snox Coffee Treff. Also da kommen ja immer so 70, 80, 100 Leute in unser Snox Coffee, haben uns dort getroffen und da kam so ein Typ, Maurice heißt er, kam zu mir und hat gesagt, ey Johannes, ihr seid echt nicht gut in SEO. Da war ich so, okay, mutig, aber ich höre ihm mal zu. Wie immer sage ich, schickt mir nun, was können wir im SEO besser machen? Normalerweise kommen dann von Agenturen so 2-3 Minuten, okay. Der Maurice hat uns ein 20-Minuten-Loom-Video geschickt mit wirklich allen Sachen, was wir kacke machen. Und hat am Ende gesagt, Johannes, ich habe noch viel mehr, arbeite mit uns. Maurice haben wir dann eine Chance gegeben und was die beiden im letzten Jahr abgerissen haben, ist Wahnsinn. Wir haben 60% mehr Umsatz über non-branded Keywords auf unseren Produkt- und Kategorieseiten. Wir ranken wirklich für generische Keywords, könnt ihr selber mal testen, wie Unterwäsche und so, auf 1. Wahnsinn. Und selbst, und das ist auch ein kleiner Geheimtrick, dass ganz viele Leute suchen Snox-Rabatt. Das Problem ist, ganz viele verlinken dann auf Fokus-Gutscheine und so weiter. Zurück auf deine Seite. Was wir gemacht haben, ist eine eigene Snox-Rabatt-Seite gemacht. Und wenn man also Snox-Rabatt sucht, probiert's mal aus, dann kriegt ihr auch einen Rabattcode, kommt unsere eigene Seite, weil wir das SEO-mäßig so optimiert haben. Das ist nur eins von vielen Beispielen, was wir in den letzten 12, 18 Monaten gemeinsam mit Maurice umgesetzt haben. Und SEO ist für uns ein richtig geiler, profitabler Kanal. In Zeiten wie jetzt, wo nicht nur Umsatzwachstum wichtig ist, sondern vor allem auch Profitabilität, solltet ihr das unbedingt ausprobieren. Also kontaktiert jetzt den lieben Maurice Marinelli. Einfach auf LinkedIn anschreiben. Geiler Typ, hat schon vielen Leuten geholfen. Er ist absoluter SEO-E-Commerce-Experte. Und dann schaut mal, was man aus eurer Website noch rausholen kann.
Werbung Ende. Wer ist eure Hauptzielgruppe? Ich meine, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie viele Leute eure App schon runtergeladen haben. Weil ich glaube, die Frage, die doch wahrscheinlich am meisten aufkommt, ich war vorher jetzt gar kein Cashback-Nutzer. Aber warum sollte ich als Cashback-Nutzer jetzt zum Beispiel in eure App kommen, wenn ich bei euch jetzt nur 80% bekomme,
versus ich bekomme normalerweise 100% vom Cashback? Oder ist es gar nicht eure Zielgruppe und ihr wollt prinzipiell über das Thema Cashback aufklären?
Die Annahme ist falsch, dass man bei uns in der App weniger Cashback bekommt als bei anderen Anbietern. Weil in unserem Fall ist ganz klar kommuniziert, dass du als Customer 80% der Provision ausgezahlt bekommst und der Creator 20%. Bei anderen Cashback-Anbietern ist es so, dass du teilweise nur 20% Provision bekommst und die 80% in die Tasche des Cashback-App-Anbieters gehen. Wir nehmen uns unserer Information nach am wenigsten, wir nehmen uns gar nichts, aber mit den 20%, die wir an die Creator auszahlen, sind wir die Plattform, die am meisten prozentual an Provision an den Kunden auszahlt. Genau. Und die Annahme, dass, weil wir einen Teil an den Creator auszahlen, die Provision für den Kunden kleiner ist, die ist falsch. Wir haben es nur anders aufgeteilt. Wir nehmen uns keinen Teil davon. Und dann ist die Frage, warum unsere App und warum nicht irgendeine andere. Über die Creator hinaus, ich hoffe, ich darf das sagen, aber ich haue es jetzt einfach mal raus, kommt jetzt der WWF in den nächsten Wochen, Wilderness International und die Welthungerhilfe mit in unsere App. Also über Creator hinaus wird es viele, viele tolle andere Möglichkeiten geben, das Cashback anders einzusetzen, als es, und so ehrlich muss man sein, ist schon sehr reichen, sehr großen, reichweitenstarken Creatern dann noch zu geben, die mit Sicherheit auch unterstützenswürdig sind, weil sie kostenlosen Content machen, man den Content feiert, aber es gibt mit Sicherheit auch Möglichkeiten, das Geld noch für einen besseren Case einzusetzen. Und da schaffen wir zum einen Möglichkeiten und zum anderen planen wir, das Cashback weiter für den Kunden groß zu machen. Das bedeutet, desto mehr Nutzer wir haben, desto mehr Hebel haben wir bei den Shops, desto bessere Deals können wir rausholen und dann am Ende auch mitverdienen, aber auch möglichst viel wieder an den Kunden rauszugeben. Und da gab es nach dem, weiß ich nicht, ein paar Stunden nach dem Release schon einen Beitrag auf MyDeals. Die MyDeals Community ist, was so Rabatte, Coupons angeht, sind es die findigsten und sind es auch die härtesten. Und das war die einzige Zielgruppe. Und da kommen wir jetzt wieder zur Zielgruppe, was eigentlich dein Thema war. Da möchte ich gleich das auch noch beantworten, wer eigentlich unsere Zielgruppe ist. War das die Zielgruppe, vor der wir am meisten Angst hatten, weil wir nicht wussten, wie wird das angenommen, ne, werden wir jetzt in Grund und Boden gestampft, aber die haben es glücklicherweise sehr objektiv gemacht und haben eine 100% objektive Aufstellung gemacht, bei welchem Cashback-Anbieter gibt es den Top-Deal für welche Plattform. Und wir hatten zum Start schon von, glaube ich, 230 Shops, die auf Top-Cashback, Schub, Igral und unserer Plattform verglichen wurden, bei 122 Shops die beste Provision, die ausgezahlt wurde. Da lässt sich runterbrechen, wie viel bei den anderen Cashback-Anbietern in die eigene Tasche läuft, lässt aber auch Gedankenspielraum, was möglich ist, wenn wir denn mal Nutzer haben. Weil alle Deals, die wir zum Start angeboten haben, waren Deals, die wir verhandelt haben, ohne Nutzer auf der Plattform zu haben und ohne überhaupt eine App öffentlich zu haben. Also das war wirklich das, was wir mit einem Bare-Minimum raushandeln konnten. Und jetzt mit 280.000 Nutzern oder 290.000 Nutzern sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Unser Konzept wird immer besser, desto mehr Nutzer wir haben. Und das trägt alles dazu bei, dass wir irgendwie das für alle besser machen können. Für die Creator, für die Nutzer und am Ende auch für uns. Hauptzielgruppe ist Stand jetzt alle Leute, die Zuschauer in der Creator-Bubble sind. Das sind vor allem 16 bis 28 mit einem 7 vs. Wild, bei denen wir geworben haben, wahrscheinlich auch noch in die 30 hinein. Das ist aktuell die Hauptzielgruppe. Grundsätzlich glauben wir aber, dass jeder profitieren kann. Die Leute müssen wir nur erstmal erreichen. Da könnte zum Beispiel ein Auftritt bei DHDL helfen, ne? Die Leute im linearen Fernsehen abholen oder wo auch immer, ne? Plakatwerbung, WWF-Socials, WWF-Plakatwerbung, wenn vielleicht mit draufsteht, hey, ihr könnt uns super easy mit euren Daily-Einkäufen über Save It unterstützen. Also grundsätzlich hoffen wir, die Zielgruppe noch ein bisschen älter machen zu können. Stand jetzt sind wir eine relativ junge Zielgruppe oder bespielen wir eine junge Zielgruppe.
Müsst ihr denn überhaupt so viel Marketing machen? Denn ist euer Growth-Hack nicht, genau wie vielleicht auch Fortnite groß wurde, dass sie was abgegeben haben an die Creatoren, dass die dazu incentiviert sind, organisch zu posten? Ich habe den Launch irgendwie mit selbst sehr intensiv erlebt, mit allen Höhen und Tiefen. Und das war ja auch beeindruckend, wie viele da gepostet haben, auch unsympathisch TV, Sascha ja auch direkt mit, so mit seinem Twingo-Verlosung und so weiter. Ist das nicht, also müsst ihr überhaupt zusätzliches Marketing machen, ist nicht, weil ihr nicht 100% nehmt, sondern eine 80-20-Regelung hat, ist das nicht diese 20%, die an die Creatorinnen gibt, ist das nicht eure Marketingquote, das gibt ihr dauerhaft quasi an Marketing aus?
Ja, aber auch da muss man sagen, die Zielgruppe, die wir über Creator erreichen, ist irgendwann erschöpft. Wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo die Zielgruppe erschöpft ist. Aber den Großteil der 50-Jährigen erreichen wir einfach über diese Leute nicht. Die 50-Jährigen machen aber trotzdem auch Online-Umsätze. Um alle von der App zu überzeugen, reicht das nicht. Und diese Creator-Mechanik, das ist, wie du es gesagt hast, natürlich genau das, was wir hoffen. Dass es am Ende so lukrativ für die Creator ist, dass es sich immer eher lohnt, den Link mit reinzuhauen, als ihn nicht mit reinzunehmen.
Zum Start habt ihr auch einen Defender verlost. Super Placement gewesen, irgendwie passend Seven vs. Wild, irgendwie super Product Market Fit. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass es irgendwie noch krasser abgeht, so rein aus, also ohne euch anzugreifen oder so, aber einfach nur aus der Außenwahrnehmung, so in der Theorie, Seven vs. Wild, einen Defender, genau perfektes, passendes Auto, dein Gesicht passt irgendwie noch dazu, die Leute kennen dich schon, da habe ich gedacht, das geht komplett crazy und ich weiß jetzt gar nicht die finalen Zahlen, aber vielleicht bin ich auch total falsch, aber so, wart ihr damit happy? Würdest du sagen, ja, als irgendwie auch große E-Commerce-Brand? Ich sehe gerade auch bei Gutbag, die verlosen, glaube ich, auch einen Defender. Keine Ahnung, 10.000, 20.000, 30.000 Euro, was man dafür zahlt. Aber ist es ein geiler Growth-Hack? Würdest du es nochmal machen?
Ich habe es vorher schon mit einem Wagen gemacht, den ich in einer YouTube-Serie umgebaut habe, genau nach meinen Vorstellungen. Und da muss ich sagen, also die Wahrnehmung stimmt. Das ist auch so ein bisschen die Wahrnehmung, die ich hatte. Weil 30.000 Euro in Early-Stage-Startup für einen Werbestunt auszugeben, das musste ich meinen drei Mitgründern auch erstmal irgendwie vernünftig erklärt bekommen. Und ich glaube, dass das am Ende nicht die Reichweite und nicht die Downloads gebracht hat, wie wir es uns in einem Traumszenario erhofft haben. Das hat funktioniert, wir haben neue Downloads driven können, aber es war nicht so, dass es über die Reichweite von auch einem Seven vs. Wild und so hinausgegangen ist, was man sich wahrscheinlich erhofft, wenn man sagt, hey, markiert drei eurer Freunde, das ist so ein bisschen Telefonketten-Style, in unendliches, internationales Ding überschlägt, ne, wo 100, 200.000 Leute die App runterladen. Auf der anderen Seite hatte es bei dem ersten Mal, wo ich ein Auto verlost habe, über meine Klamottenmarke, wo ich das Auto dann auch auf YouTube gezeigt hatte und so, da hat es deutlich besser funktioniert. Also ich habe jetzt einmal jede Erfahrung gemacht, einmal hat es super funktioniert und einmal hat es gut funktioniert, aber wahrscheinlich würde ich es, wie es beim zweiten Mal funktioniert hat, nicht nochmal machen. Also eine klare Aussage, da kann ich nicht für dich treffen. Aber die Posts von Gutbag, die Posts von Eli, Willi und Sydney mit Elevate zusammen, in denen Autos verlost werden, die sprechen eigentlich für sich. Aber auch da hat es, glaube ich, über die letzten Monate und über das letzte Jahr so viele Posts gegeben, dass der Markt sich auch schon wieder ein bisschen übersättigt hat. Als, ich glaube, Eli, Willi und Sydney waren so mit die Ersten, die das nach Gutbag im deutschen Raum gemacht haben. Als sie das erste Mal gemacht haben, da war das wirklich ein Knaller. Da war das erste Mal, dass die Leute das gesehen haben. Und da wurde das noch rumgeschickt wie, habt ihr gesehen, was die machen? Das ist völlig verrückt. Diesen Effekt hat man jetzt wahrscheinlich nicht mehr und das fehlt wahrscheinlich, um das dann wirklich über die bestehende Reichweite hinaus explodieren zu lassen.
Du hast gerade schon deine Mitgründer angesprochen und vor allem auch die Shops, mit denen ihr in Verhandlungen seid. Das klingt nach unglaublich viel manueller Arbeit am Anfang. Mal Shops, auch vor allem in der Größe, ich habe mich da ja auch durchgeklickt, das ist alles Bekannte ist mit dabei, die wahrscheinlich anzugehen und zu überzeugen, Konditionen rauszuhandeln, vor allem, wenn man das alles noch nie gemacht hat, oder?
Ja, absolut. Also da muss man dazu sagen, ich will mich nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Ich bin nicht in diesem Daily Business. Ich mache hier meine YouTube-Videos und ich hatte irgendwie die Idee und habe das investiert und ich vermittle Kontakte und so. Aber ich kann da nur für die Jungs sprechen. Die sind seit Monaten richtig am Ackern. Und wir probieren es jetzt aus. Wir haben das muss man dazu sagen, wir werden jetzt im ersten Monat deutlich über Break-Even sein. Wir sind profitabel direkt im ersten Monat, weil das ist ein anderes Thema, was noch dazu kommt. Es gibt das WKZ, Werbekostenzuschuss, wo Plattformen dafür bezahlen, wo in unserer App platziert zu sein. In der Food-Kategorie ganz vorne, irgendwo ganz vorne. Und das ist der Weg, wie wir aktuell Kohle verdienen können, um unsere Mitarbeiter zu bezahlen und so weiter. Und das hat uns so viel Möglichkeit gegeben, dass wir jetzt, weil es so viel manuelle Arbeit ist, jemanden dazu holen, der all diese Kontakte hat, um das in Zukunft ein bisschen abschwächen zu können. Oder ein bisschen runterfahren zu können.
Wie viel Umsatz habt ihr dann jetzt in 4 Wochen mit 290.000 UserInnen schon gemacht? Dürfen wir schätzen?
Ihr könnt gerne schätzen. Ich weiß nur nicht, ob ich euch eine ehrliche Antwort geben kann, weil ich nicht mal so weit frage. Ich frage nur, läuft? Ja, läuft gut, okay. Und dann ist alles wunderbar. Ich kann...
Ihr habt 5 MitarbeiterInnen, oder?
Also wir sind gestartet, ich plus 3 Gründer. Die 3 Gründer sind Vollzeitangestellte. Dann haben wir 2 Studentenjobber. Und ich glaube, jetzt kommen 3 Vollzeitleute noch dazu.
Und ihr seid jetzt schon break-even. Ich hätte es jetzt ganz anders gemacht, aber so ist natürlich smart, wenn er... Ich hätte jetzt so gedacht, okay, wenn ihr im Schnitt, würde ich 10% irgendwie Cashback sagen oder 8 irgendwie so in der Größenordnung, 290.000 Leute, wenn die alle mal im Schnitt für 50 Euro, boah, also.
Ich schreibe gerade parallel einfach mal dem Verantwortlichen und dann können wir, wenn die Informationen rechtzeitig zurückkommen, können wir dieses Schätzspiel gerne machen und dann kann ich euch konkrete Zahlen nennen.
Okay, Romy, dann schreiben wir jetzt was auf und dann... Mal gucken,
genau.
Bis er zurückschreibt.
Ich frage nach allen Zahlen. Außenumsatz, Umsatz, der bei uns ankommt, ausgeschütteten Creator-Cashback, ausgeschüttetes Cashback
ein
und
Traum.
So weiter. Hast du einmal Zahlen für mich zu allem? Schauen wir mal. Also die Jungs, die 3 Mitgründer sind wirklich, also Kopf runter, Sturzflug für 10 Monate. So weit, dass auch privat echt das schwierig wurde, ne, weil das Verständnis nicht immer aufzubringen ist. Das kenne ich selber aus meiner YouTube-Zeit. Und es gibt Zeiten, in denen es einfach schwierig ist, alles unter einen Hut zu bekommen. Und vor allem dauert das Zeit, das alles zu lernen. Die Jungs haben wirklich, wirklich alles gegeben. Und wir haben, bis wir jetzt die Möglichkeit hatten, Leute einzustellen, echt für 3 gearbeitet, dass das irgendwie so ist. Aber ich glaube, das ist nichts Neues und ich bin nicht der Erste, der das erzählt. Das gehört zum Gründen und zum Startup-Dasein dazu und da ist es völlig egal, ob das Software, Textil oder ein YouTube-Kanal ist. Fast alle um uns herum sind ja in so einer Phase mal gewesen.
Ich muss aber auch sagen, ich beobachte das Ganze immer sehr intensiv und bin auch im Hintergrund bei, sage ich mal, vielen von so Creatorinnen, Projekten, Startups und so irgendwie involviert und ich helfe da auch vielen. Ich habe selten so ein ausgereiftes Produkt wie eures gesehen. Also rein technisch, ich bin, sage ich mal, auch echt ein Techie. Ey, ihr habt das brutal auch gemacht. Ich habe direkt zum Launch auch die App runtergeladen. Klar, ihr hattet am Anfang einen Bug so, aber sonst, ey, die Anmeldung und so, auch wie die App so, wie smooth die gelaufen ist, obwohl da direkt ein paar hunderttausend Nutzer drauf waren, wie stabil das war und so, fand ich, muss ich sagen, jetzt mal aus Tech-Sicht echt impressive, dass das echt 3-4 Mitgründer so den krassesten App-Launch irgendwie in Deutschland hinbekommen haben und das Ding funktioniert und ist stabil und funktionsfähig. Auch so, sage ich mal, von der UI, die Creatoren auszuwählen und so, ich war krass positiv überrascht, so wie gut die Qualität der Software ist, muss ich echt sagen.
Ja, vielen Dank. Da muss ich dazu sagen, ich sehe es halt aus Customer-Sicht. Ich mache die App auf und ich kann sagen, gut oder schlecht. Ich habe von der Software im Hintergrund, von der Entwicklung, wirklich wenig Ahnung. Ne? Ich kann laienhaft, und das ist vielleicht auch ganz gut im Entwicklungsprozess, weil mir fallen so Sachen auf wie, ich will beim Zurückswipen nicht oben links drücken, sondern ich will einfach zurückswipen. Das ist in meiner natürlichen App-Use ist es so drin und dabei ist mir, wenn ich das in den Calls benenne, egal wie viel Arbeit das ist, ich sage einfach, wie ich das aus User-Sicht gerne hätte. Deswegen vielen Dank, ich werde das weitergeben, weil ich bin niemand, der das vernünftig würdigen kann, weil mir das Verständnis fehlt dazu.
Was ist die Vision mit Save It für die nächsten Jahre? Du hast gesagt, es kommt bei dir aus einem ganz anderen Grund, wie wahrscheinlich die meisten irgendwie Brands von InfluencerInnen und Creatern. Du hast es für die YouTube-Videos gemacht, du hast es um eine Videoserie zu erschaffen gemacht. Jetzt ist es eine sehr erfolgreiche App geworden und mit ernsthaften Absichten, was man anhand der Mitarbeiterzahl ja schon sehen kann, euren Einstellungen. Was ist da jetzt die Vision langfristig damit und wohin soll die Reise gehen?
Mein größtes Thema, und das ist, ohne dass es auf irgendwas begründet ist, das ist Bauchgefühl, ich würde super gerne internationalisieren. Und das habe ich von vornherein gesagt. Das ist der große Vorteil, den man mit Software hat. Übersetzen, ausländische Shops anbinden. Und dann ist das System, wenn es langfristig mit den Creatoren so funktioniert, auch in anderen Ländern anwendbar. Dann kriegen wir auch kostenlose Werbung in Frankreich, in UK, in überall, wo es Creator gibt. Ne? Und das ist so, und das habe ich in der Videoserie auch erklärt, international ist gerade im Creator-Markt so ein bisschen ein Wendepunkt. Das Problem ist, YouTube ermöglicht Multilanguage Audio. Das bedeutet, du kannst das MrBeast-Video in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch und so weiter gucken. Aber es gibt super wenig Werbepartner, die überhaupt ein internationales Produkt haben, geschweige denn internationale Budgets freigeben. Das bedeutet, ein MrBeast macht 200 Millionen Klicks auf sein Video. 100 Millionen davon gucken das auf Englisch. 20 Millionen gucken das auf Spanisch, 10 Millionen auf Deutsch und so weiter. Da ist die Menge an überhaupt möglichen Werbepartnern schon richtig klein und dazu muss das Werbebudget auch noch international gemanagt sein, damit irgendjemand das bucht. Weil nehmen wir einfach mal Coca-Cola als Beispiel. Dann die UK-Zentrale davon zu überzeugen, bei MrBeast zu werben und die ganze spanische Community mitzubezahlen oder die französische oder die deutsche, das wird super schwierig werden. Also gibt es da einfach gerade eine Diskrepanz zwischen Reichweite und potenziellen Werbepartnern. Das sieht man jetzt auch in den letzten MrBeast-Videos, wurde ganz oft StumbleGuys und so beworben. Einfach, weil es Software ist, die sich überall herunterladen lässt, wo international Umsätze für StumbleGuys überhaupt zu machen sind. Eigene Produkte von MrBeast wie Feastables, die Schokolade und so, hat wieder dieselben Probleme, wie es Consumables haben. Das ist Logistik, Lagerung, Ingredients und so weiter. Unser großes Ziel ist es, da Abhilfe zu schaffen, zu sagen, das ist das System. Egal wen ihr mit euren Videos erreicht, jede Person überall in jedem Land, in jeder Sprache kann die App herunterladen und in den für ihre Region relevanten Shops Geld sparen. Und der Creator kann überall mitverdienen. Bis ein Creator ein eigenes Produkt hat, das international verfügbar ist, um an Ausgaben der Creator mitzuverdienen, werden noch Jahre vergehen. Das sieht man bei einem Prime von KSI und Logan Paul. Das sind die größten, die sind schon irgendwie über eine Milliarde wert. Aber bei denen hapert es auch noch irgendwie, das wirklich zu internationalisieren, weil das einfach super schwierig ist. Und da haben wir den großen Vorteil mit Software und das wäre mein großes Ziel. Ganz allgemein ist das große Ziel der App, die eine Spar-App zu sein, in der es super, super viel mehr Optionen als Cashback, als Coupons, als das alles gibt, in der die Funktionalität über den Online-Bereich hinaus verfügbar ist. Da geht es dann schnell in Richtung Offline-Märkte, weil auch die Offline-Märkte sind am Struggeln, die können es vielleicht auch vertragen, eine gute Idee von uns mit ein paar hunderttausend Leuten im Rücken zu bekommen. Also es gibt ganz, ganz viele Ansätze. Am Ende wollen wir internationalisieren und die eine Spar-App sein.
Also ist deine persönliche Vision, ein Product Placement dann in einem MrBeast-Video zu haben?
Ja, mein eigentliches Ziel wäre es, ihn als Anteilseigner drin zu haben. Also wir machen das anders als andere Leute, wir machen das anders als herkömmliche Startups. Ich entscheide Sachen aus dem Bauch. Wir wollen Leute nicht mit Fixsummen bezahlen, wir suchen andere Optionen. Wir wollen, dass es ein Creator-Produkt ist und vielleicht ist der nächste Schritt, nicht mit einem VC weiterzumachen, sondern mit jemandem, der internationale Reichweite hat. Das wäre ein MrBeast und das ist nun mal gerade der Größte. Und wenn der mit dem Finger schnipst und sagt, wir suchen Developer, dann findet man Developer. Also die Vorteile, die Creator haben, vor allem je größer sie werden, die sind unvergleichlich. Das merke ich in kleinem Rahmen im deutschsprachigen Raum. Und schafft man das international, findet man jemanden, der so eine Reichweite hat wie Mr. Beast oder der international verschiedene Märkte bespielt, dann könnte das der eine Schritt sein, der am Ende Lösung für alles ist, in Anführungsstrichen.
Muss ich sagen, finde ich echt, finde ich super spannend vom Ansatz her. Und ich muss auch sagen, von der Marktpositionierung, wir beide nutzen kein Cashback, weil Pay, so Payback und so die anderen, ey, keine Ahnung, das finde ich so, ohne das despektierlich zu meinen, aber irgendwie ein Produkt einer anderen Generation. Also irgendwie die Eltern nutzen das und dann haben die ihr Papierheft daheim und dann fünffach punkten jetzt bei, fuck man, das ist doch alles zu kompliziert dafür, dass ich da 5 Cent zurückbekomme. So, deswegen glaube ich ja echt, dass er irgendwie Platz im Markt ist, für, wenn das irgendwie easy funktioniert und, sage ich mal, jung, modern, keine Ahnung, interpretiert ist, dass das funktionieren kann. Du hast gerade auch angesprochen, irgendwie Mr. Beast zu beteiligen. Ihr seid 4 Mitgründer. Wie ist da, wie viel Prozent hast du? Wie viel haben die anderen? Ja.
Also man muss, dafür hole ich nochmal kurz aus und erzähle, wie es überhaupt zu der Gründung gekommen ist. Ich hatte die Idee und habe dann bei einem Softwareentwicklungsunternehmen angerufen und gefragt, hey, was kostet das, wenn ihr mir das baut? Ohne dabei darüber nachzudenken, was das kostet, das zu maintainen, wie das weitergehen soll, Bugs zu fixen und so weiter. Und die haben gesagt, ja, so 200 bis 250.000, dann hast du die Funktionalität. Wäre auch nicht in Deutschland entwickelt worden dann, also Sprachbarrieren und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist es für mich gerade nicht. Ich muss meinen YouTube-Kanal weiter bespielen. Ich lasse es erstmal in der Schublade liegen und dann schaue ich weiter. Und als ich mich dazu entschieden habe, das erstmal in die Schublade zu legen, kam 3 Tage später eine Mail von 3 Jungs, die geschrieben haben, hey, wir haben eine Cashback-App, arbeiten alle bei großen, renommierten deutschen Softwareunternehmen, wollen das aber nicht mehr, und können uns aber nicht leisten, die renommierten Jobs aufzugeben, weil unser Projekt ist nicht rentabel. Hast du nicht Lust oder irgendeine Idee, wie wir kostenlos Werbung machen können? Habe ich gesagt, ja, ich habe keine Idee, wie ich euch kostenlos Werbung bringen kann, aber ich habe eine Idee, die wir gemeinsam machen können. Dann habe ich mich mit den Jungs getroffen und am Ende habe ich mich auf dem Papier in ihre Firma eingekauft. Deswegen, ich habe so TikTok-Clips gesehen, Dave hat nicht mitgegründet, sondern Dave hat investiert. Das stimmt auf dem Papier. Ich habe mich in ihre Firma eingekauft. Das lag aber daran, dass wir so schnell vorankommen wollten, dass wir gesagt haben, wir kümmern uns nicht jetzt um eine Neugründung, ne, bis dann die Umsatzsteuernummer da ist, bis all dieser ganze Kram gemacht ist. Ich kaufe mich lieber bei euch ein und wir sehen es als Neugründung. Aufgeteilt ist es so, ich habe etwas über 200.000 Euro investiert und quasi die Idee mit an den Tisch gebracht. Also das Vorankommen der Idee finanziert und das möglich machen, dass die Jungs alle kündigen konnten. Ich halte 70% und jeder der anderen 3 Gründer hält 10%. Genau. Und das war eine Entscheidung von mir, bei der ich gesagt habe, ich habe die Kontakte zu anderen Creatoren. Ich habe gute andere Kontakte in den letzten Jahren gemacht. Ich habe die schnelle Möglichkeit, an quasi jeden Kontakt sofort zu kommen mit einer Insta-Story. Ich bringe die Kohle mit, ich bringe die Idee mit. Deswegen ist das so hart verteilt. Und ich habe gesagt, wenn das nicht so hart verteilt ist, dann ist es keine Idee, bei der ich vollkommen überzeugt sagen kann, dass ich jahrelang daran arbeiten möchte. Weil die Lust zu verlieren, weil man sich am Ende doch unwohl ist mit der Entscheidung, die man getroffen hat, weil man irgendwie weniger hat, als man eigentlich wollte, das wäre nicht richtig. Hab den Jungs Zeit gegeben, darüber nachzudenken, weil das ist natürlich eine harte Verteilung, ne? Aber am Ende haben sie die großen Vorteile gesehen und ich glaube, dass jetzt die Zahlen zum Launch und die Möglichkeiten, die wir hatten und die Creator, die in der App sind, vollkommen für unsere gemeinsame Entscheidung sprechen, das so entschieden zu haben.
Finde ich aber stark, dass du das auch so klar benennst. Ich glaube, viele würden da jetzt irgendwie Umschweife finden bei der Frage. Ja.
Geil, Dave. War eine geile Folge, hat Spaß gemacht.
Mal was ganz anderes. Also ich bin vorher nie in dieses Cashback-Thema auch eingetaucht. Ich muss sagen, ich habe Dennis vorhin dann auch nochmal gefragt, ey, Cashback, so. Und Dennis hat gesagt, ja, das ist wie bei, ist es Schuh? Heißt es Schuh?
Ja, ja.
Also wir haben Dennis, der unseren Podcast organisiert, ist großer Cashback-Nutzer. Der konnte daher schon sehr gut einen Deep Dive geben. Aber umso besser nochmal, dass wir die Folge hier haben, fand ich sehr interessant.
Vielen Dank, Dave, dass du dir die Zeit genommen hast.
Und sehr beeindruckend.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir nicht zu technisch geworden sind, weil sonst hätte ich hier gar nichts mit an den Tisch bringen können. Ich hatte schon gedacht, oh nein, hoffentlich fragen die mich nicht zu viel, was ich nicht beantworten kann. Und ich habe leider keine Antwort von Dominik zu Umsatzzahlen bekommen. Der ist vermutlich am Ackern.
Sehr gut. Dave, hab einen schönen Donnerstagnachmittag.
Vielen Dank für die Einladung.
Tschüssi, danke schön.